2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen.
Man pendelt die Chance, weil er mit dem 5. zum Tor die
Moin, es ist Mittwochabend und 19.10 Uhr ist fast genau 2 Stunden vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dem vor dem Spielausgabe des Millantons, vor dem Auswärtsspiel des magischen FCSB beim SC Paderborn. Das Spiel des 23. Spieltags der 2. Bundesliga findet am Freitag, den 3.3. um 18.30 Uhr in der Paderborner, was auch immer.
Home Deluxe.
Ach Gott, hör auf. Im komischen Stadion in Paderborn statt. Es empfängt dabei der Tabellenvierte, den Tabellensiebten. Das Hinspiel der beiden Mannschaften am Millantor endete in einem, zumindest in der zweiten Halbzeit, sehr furiosen 2:2. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Bevor wir am Freitagabend jetzt gegen Paderborn antreten, schaue ich wie immer in meinen VDS-Folgen kurz auf die Bilanz gegen unseren Gegner. Bisher gab es 24 Duelle der beiden Teams in der zweiten Liga, in der Regionalliga sowie im DFB-Pokal. Wir gewannen 7, spielten 6-mal unentschieden, verloren glatte 11-mal. Also nie wirklich positiv für uns. Zumal die Auswärtsbilanz mit nur 2 Siegen zu 7 Niederlagen und 3 Unentschieden deutlich gegen uns spricht. Das kann ja was werden. Aber kommen wir mal zu unserem Gast, der Fan des Vereins aus Ostwestfalen ist. Er ist persönlich zum 2. Mal, glaube ich, bei uns und stellt sich unseren HörerInnen dennoch kurz mit unseren 3 klassischen Vorstellungsfragen vor. Wer bist du? Wie bist du zu deinem Verein gekommen? Und wie beschäftigst du dich mit dem SCP? Entschuldigung.
Ja, ich bin Sebastian vom Podcast zum SC Paderborn. Zum SCP bin ich gekommen über meinen Papa. Ganz klassisch, also da gibt es nicht viel zu erzählen. Stadion gegangen und beschäftige mich ja überwiegend aufgrund des Podcasts, aber auch so aus Leidenschaft mit dem SCP und ja, das schon seit einiger Zeit. Ich meine, den Podcast machen wir seit 2015. Ich bin, glaube ich, seit 2016 dabei. Ja, also schon einige Jahre jetzt. 8 Jahre fast dann, ne?
Ja. Boah, nicht schlecht. Nicht schlecht. Interessant, dass das. Bevor wir jetzt gleich mal kurz zum Podcast kommen, du bist einer der wenigen, die ich kenne, den SC Paderborn dann als ersten Verein haben, weil das hat mir auch kurz im Vorgespräch schon erörtert, dass viele aus der Region ja am Anfang immer, dass die so ein bisschen als Zweitverein haben. Ist das immer noch so?
Ja, wir hatten witzigerweise, ich glaube, das war Folge 300 des Podcasts oder so, hatten wir mal Titel genannt, kein Zweitverein oder so. Ja, aber das ist tatsächlich so, vor allem bei den, ich sag mal so, bei der Generation, etwas älteren Fans, die halt, also der Verein ist ja so zum Leben erwacht, sag ich mal so in den 90ern, dann Nuller und dann richtig in den Nullerjahren und so. Und davor, wenn du dann eben eher drittklassig oder viertklassig unterwegs warst, war es da halt nie ein Problem, noch einen anderen Verein zu haben, als Fan, also als Fußballinteressierter in der Region. Du hast es ja auch nicht weit gehabt nach Dortmund oder Gelsenkirchen oder nach Köln oder nach Gladbach. Hat es ja viele Optionen, was weiß ich, auch Bochum vielleicht, solche Sachen oder so. Ich kenne auch Duisburg-Fans, die in Paderborn wohnen. Also da gibt es schon, ist halt aus der Vergangenheit geboren. Aber ich glaube, der Verein hat in den letzten 10, vor allem in den letzten 10, 15 Jahren viel dafür getan, dass es halt immer mehr Leute gibt, die zumindest aus der Region kommen und die dann jetzt nicht noch einen anderen Zweitverein dann nebenbei haben oder deren Herz einfach nur für den SCP schlägt. Ne? Das ist halt eine Entwicklung gewesen. Ja, so in den letzten, ich würde mal sagen 15 Jahren dann intensiver.
Okay. Du hast ja eben erwähnt, den Podcast gibt es jetzt seit 2015. Habt ihr da bestimmte Formate oder sprecht ihr immer in der gleichen Runde? Gibt es da so verteilte Rollen? Ist da der eine mehr der Taktik-Nerd oder wie macht ihr das? Wie sieht eure Verteilung in der Redaktion so ein bisschen aus?
Ja, wir sind da jetzt nicht, wir sind da ein bisschen einfacher unterwegs. Wir haben in der Regel eine Folge pro Woche, also zu jedem Spieltag quasi und dann in der Saisonvorbereitung so ein paar Folgen, speziell zu dem Thema natürlich. Und dann besprechen wir das letzte Spiel und das nächste Spiel. Und wir haben auch mal ein Taktikformat gestartet. Das war auch sehr interessant. Das ist dann leider noch nicht weitergeführt worden. Das wollen wir aber nochmal in Angriff nehmen. Und wenn man so Taktikfuchs sagen kann, dann ist der Marco bei uns im Podcast, ich glaube, der auch schon öfter hier zu Gast war, genau, ist so am ehesten in dem Thema Taktik drin oder hat da die meiste Affinität zu. Ja, genau, aber so ein richtiges Format haben wir da leider noch nicht etablieren können. Da sind wir über 2 Folgen nicht hinausgekommen. Aber das wollen wir wieder aufleben lassen. Wir machen das halt mittlerweile viel auf Twitch. Also wir streamen die Folge immer live, binden die Zuschauer mit ein und laden die Folgen dann nochmal auf YouTube im Nachgang hoch. Und aber in der Regel halten wir das ziemlich simpel. Was aber auch cool ist, weil hin und wieder haben wir Gäste, wie zum Beispiel Lukas Kwasniok, hatten wir jetzt letztens mit dabei, 2,5 Stunden, sehr, sehr spannende Insights. Oder eben, wir waren auch der erste Podcast, der Steffen Baumgart zu Gast hatte. Und durch uns ist er quasi auf den Geschmack vom Podcasten gekommen. Und als er dann in der Folge bei uns dabei war, wollte er ursprünglich nur eine halbe, dreiviertel Stunde machen und dann seine Tochter vom Flughafen abholen. Und ich glaube, da sind dann auch über 2,5 Stunden draus geworden. Und die Tochter musste dann von der Frau abgeholt werden. Und das Essen hat er dann auch noch verpasst. Also der hat da richtig Bock
Steffen drauf. Baumgart hat ein Essen verpasst? Das sieht man ihm gar nicht an. Ja. Ich meine, er hat ja genug Futter. Das ist
oder sie haben es für ihn nochmal nach hinten geschoben, so war das. Du hast in der Folge schon das Geschirr gehört, wie Teller befüllt wurden. So, genau. Aber der hat richtig Bock gehabt und es war auch mega cool. Also das ist halt das, sag ich mal, das sind so die besonderen Folgen, die es gibt, aber auch sonst, genau, ist das immer ganz
gut. Ja, ich fand die Folge mit Lukas Kwasniok fand ich auch ziemlich gut, muss ich wirklich sagen. Habe ich mir auch die kompletten 2,5 Stunden gegeben, weil ich 2,5 Stunden im Stau stand. Und
wunderbar.
Konnte ich gerade mal komplett hören. Es war ein sehr schöner Dienstagmorgen. Also nicht wegen des Staus, aber wegen der Folge, die fand ich sehr gut. Und empfehle ich auch hiermit jedem, der sich ein bisschen mit der Spielweise von dem SC Paderborn auseinandersetzen möchte, auch wie pragmatisch und nicht dogmatisch der Herr Kwasniok seine Aufstellung antritt. Sehr, sehr spannend. Kann ich nur empfehlen. Sag mal, seid ihr und deine Mitstreiter vom Podcast eigentlich auch aktive Auswärtsfahrer?
Teils. Also ich muss dazu sagen, seitdem ich jetzt Nachwuchs bekommen habe, ist das bei mir im letzten Jahr dann weniger geworden. Also viel weniger geworden. Aber ich bin jetzt auch nicht jedes Spiel gefahren. Ich sag mal so die letzten 10 Jahre war schon gut was dabei, aber ich würde mal sagen, so 50-60% aller Auswärtsspiele habe ich immer mitgenommen in den letzten Jahren. Jetzt wird die Quote etwas sinken. Die anderen sind da meistens nicht so aktiv, aber hin und wieder schon. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt jemanden dabei haben, der irgendwie 100% aller Auswärtsspiele fährt. Aber auf St. Pauli war ich zum Beispiel dabei, da war der Kleine, glaube ich, 4-5 Wochen alt oder so. Oder das war schon grenzwertig, sag ich mal so, aber hat sich gelohnt, das Spiel.
Okay. Zumindest in der zweiten Halbzeit fand ich das Spiel auch damals mega. Apropos Auswärtsfahrer. Bei Twitter hat uns der User Peter Shaw gefragt, es gab vor 7-8 Jahren mal Busse aus dem Hooligan-Menü, die vom Jolly versuchten auszusteigen. Gibt es diese Menschen noch sichtbar bei euch im Stadion?
Also ich kann mich noch daran erinnern, weil ich auch bei dem Spiel war, wie dieser kaputte Bus, dessen Scheiben ja eingeschlagen oder eingeworfen worden sind, dann auf diesem Parkplatz stand. Tatsächlich tippe ich mal, ohne das jetzt genau, also ich bin ja jetzt wenig bewandert in dieser Szene oder habe da keine Kontakte hin, tippe ich mal, dass das so wie bei jedem Verein ist, dass es halt sportlich orientierte Menschen wahrscheinlich in jedem größeren Verein gibt.
Ja, das davon gehe ich dann auch mal aus. Kommen wir mal zurück zu euch. Du wirst ja Freitagabend dann auch im Stadion sein. Bist du dann eher so bei euch in der Fankurve zu sehen oder brav auf dem Sitzplatz? Oder nein, wie sieht das aus?
Noch nicht. Also noch stehe ich auf der Südtribüne. Das Stadion wird ja umgebaut und ich weiß nicht, also die besten Kumpels, mit denen ich immer gehe, da haben wir das so als Scherz, dass wir, was ich weiß gar nicht, ob es ein Scherz ist, aber vielleicht meint das auch jemand ernst. Im nächsten Jahr gibt es einen Oberrang bei uns im Stadion. Oder was heißt im nächsten Jahr? In diesem Jahr wird er gebaut. Und dann hat man quasi nicht nur den Unterrang, sondern auch noch einen Oberrang. Und der Oberrang besteht aus Sitzplätzen. Und wir haben gesagt, wir werden auch langsam älter. Wir gehen alle auf die 30 zu. Und dementsprechend muss man sich jetzt für die nächsten 40, 50 Jahre schon mal so seine Heimat suchen. Und dann wollen wir umsatteln oben auf Sitzplätze. Aber es ist im Moment mal mehr ein Running Gag, mal weniger. Müssen wir mal gucken.
Okay. Gut, dass du das ansprichst, den Stadionumbau. Das wäre jetzt nämlich mein nächstes Thema gewesen. Ihr werdet das, wie du sagtest, einen Oberrang einziehen in das jetzt nicht ganz so hohe Stadion. Aber es werden quasi nur die Sitzplätze verlagert oder die Anzahl der Plätze verlagert, also mehr Sitzplätze in den Oberrang, dafür weniger Stehplätze. Weil die Anzahl der Zuschauer darf sich aufgrund oder die Kapazitäten darf sich nicht großartig ändern aufgrund Anwohner. Aufgrund Anwohnerschaft. Ja. So habe ich das jetzt mal so fast richtig ausgedrückt, oder?
Es gibt keine Betriebserlaubnis für mehr als 15.000 Leute, genau. Also das müsste man erst wahrscheinlich gerichtlich oder im Einvernehmen mit den Anwohnern kippen. Auf der anderen Seite gibt es aber die Auflage, dass es eine gewisse Anzahl an Prozent Mindestsitzplätze in einem Stadion geben muss. Aber ich glaube, wir sind sogar 8.000, ich weiß es gar nicht. Man in die Bundesliga möchte. Und oder in der Bundesliga brauchst du eine gewisse Anzahl an Sitzplätzen im Verhältnis zu Stehplätzen in so einem Stadion. Und diese Mindestgrenze würden wir im Moment nicht einhalten. Das heißt, wir hätten zu viele Stehplätze. Und deswegen müssen wir quasi, dadurch, dass halt Sitzplätze mehr Platz wegnehmen als Stehplätze, müssen wir natürlich irgendwie zusätzlichen Platz schaffen. Deswegen macht der Oberrang natürlich Sinn. Auf der anderen Seite sind Sitzplätze natürlich auch eine schönere Einnahmequelle, zumal unsere Sitzplätze immer fast immer voll ausgebucht sind. Also wenn du Lücken hast, dann eher auf den Stehplatzbereichen oder in den Stehplatzbereichen. Und deswegen wird man eben die Sitzplätze erweitern und im gleichen Maß dann aber die Stehplätze absenken, um A, noch eine Betriebserlaubnis zu haben und B, trotzdem die Auflagen zu erfüllen, um in der ersten Liga spielen zu können, wenn es denn soweit käme. Mhm. Das macht schon durchaus Sinn. Ja.
Ja.
Ich hätte es besser gefunden, sie hätten die Stehplätze einfach gelassen, weil ich meine, es ist zwar die Nordtribüne, also die Gegentribüne, jetzt nicht der Platz, wo irgendwie die Fans, die aktiven Fans oder so stehen, aber letztendlich, wenn du da Leute hast, die seit Jahren auf dieser Tribüne stehen und ihre Dauerkarten haben, dann müssen die halt rüberwandern zur Südtribüne, verknappt natürlich auch die Stehplätze und dadurch, dass wir halt nur 15.000 Kapazität haben dürfen, gibt's ja auch eigentlich wenig Diskussionsspielraum oder man sagt halt alles so lassen, wie es ist und dann kann man halt nicht aufsteigen mit dem Stadion. Das ist aber wahrscheinlich keine Alternative. Also,
okay.
Ja.
Okay. Werden da eigentlich auch so Faninteressen von eurem organisierten Support, beispielsweise von der Passione-Gruppe mit einbezogen oder ist es eher, wird zwar der Dialog gesucht, aber eher um ein bisschen, um vielleicht das irgendwie so die Gemengelage nicht zu sehr zu dramatisieren.
Also jetzt zu dem speziellen Thema, weiß ich nicht, da gibt es bestimmt auch Gespräche, aber es gibt schon sehr regelmäßige Austausche, Fanbeirat, verschiedene Treffen zwischen verschiedenen, also jetzt nicht nur aktive Fanszene in Form von Ultras, sondern auch von anderen organisierten Fans und Fanclubs, da gibt es sehr regelmäßige Austausche, da macht der Verein echt viel und grundsätzlich gehe ich schon davon aus, dass da werden viele Themen besprochen. Wir werden da in Zukunft sicherlich auch mal eine Podcast-Folge mit den Kollegen machen, die da in den Gremien sitzen oder an den Gesprächen teilnehmen. Das steht schon ganz lange auf unserem Plan. Also mein Blick von außen darauf ist schon, dass die Fans da sehr gut eingebunden sind aktuell.
Okay, cool.
Ob das jetzt speziell zum Stadionausbau so ist oder ob es da überhaupt ein Problem mit gibt, glaube ich jetzt nicht. Also wie gesagt, man muss es machen, wenn man in der ersten Liga spielen möchte und man darf es nicht von der Kapazität her erweitern. Also gibt es da wenig Möglichkeiten und wenig Spielraum, was man sonst machen könnte.
Ja, das stimmt. Wann beginnen die Bauarbeiten? Wie sieht es da so mit dem Zeitplan aus?
Die beginnen auf jeden Fall in diesem Jahr und zur Rückrunde in der kommenden, ich meine wahrscheinlich so, also wenn ich mich richtig erinnere, Ende dieser Saison hin zur Sommerpause und abgeschlossen sollen die dann schon zur Rückrunde nächster Saison sein. Das heißt also, meine Oberrang-Dauerkarte werde ich mir zu Weihnachten 23 holen können, wenn es denn so wäre oder wenn ich es denn vorhabe, ja.
Okay, das ist ja ist ja immer ambitioniert, ne, sowas dann am schlagenden Herzen quasi zu machen.
Das ist aber bei unserem Stadion relativ,
das ist ein Baukastenprinzip, ne?
Ja, ich weiß, da gibt es immer viel Häme über das Stadion.
Das klang jetzt auch so ein bisschen zu nickelig, tut mir leid.
Ich bin da auch immer, also ich lobe das Stadion auch nicht sonderlich oft, das die Home Deluxe Arena, wie sie jetzt heißt.
Ich sag das nicht.
Es ist ein Sponsor, der auch übrigens bei Haas Formel 1, das ist die ganze letzte Saison, seitdem Mick Schumacher da gefahren ist, auf dem Rückspiegel. Er ist auch bei der Formel 1 aktiv, kommt relativ aus der Region und hat eine Loge bei Arminia Bielefeld, der Herr.
Sebastian, das macht es alles nicht besser.
Nee, das macht es auch nicht unbedingt besser. Ja, könnte man auch wahrscheinlich eine eigene Folge mit Meinungen darüber zu füllen, aber naja, wie auch immer. Jedenfalls, ich bin da nicht immer so also ich habe jetzt nie unser Stadion als das Schönste der zweiten Liga verkauft. Man muss aber sagen, wir haben ja schon einen Teiloberrang. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, bei den VIP-Bereichen gibt es schon einen Teiloberrang, der macht schon ein bisschen, also wertet das Ganze zumindest optisch etwas auf. Und jetzt halt einmal rum, im ganzen runden Oberrang zu haben, hat dann schon etwas eher den Flair. Und man muss einfach sagen, und da haben sich andere Vereine sehr oft übernommen mit dem Stadionausbau. Ich glaube, das Stadion hat damals 20 Millionen gekostet und dieser Ausbau kostet jetzt auch noch ein paar Millionen, aber das ist kostentechnisch alles jetzt nie ausufernd gewesen oder man hat da nie über seinen Verhältnissen gelebt. Also das muss man halt einfach sagen, finanziell ist der Verein ja auch nach wie vor sehr stabil und da wird er sich auch nicht mit überheben, sondern das wird auch ein Gewinn am Ende werden. Also da schade es halt ist, so schöne andere Stadien es optisch gibt, so wirtschaftlich ist es halt für Paderborn sinnvoll und ja, die Stadt hat 150.000 Einwohner, 10% können ins Stadion kommen. Also da gibt es zumindest aus wirtschaftlicher Sicht nichts dran zu meckern an diesem Stadion.
Okay, dann lass uns mal das Stadiongelände verlassen und es erst am Freitag wieder betreten.
Ja.
Ich werde ja auch vor Ort sein. Lass uns mal zum sportlichen Teil kommen. Aber bevor wir über das Spiel am Samstag sprechen, würde ich gerne noch mal so ein bisschen auf die Hinrunde schauen. Magst du mal so ein bisschen euren Saisonverlauf beschreiben? Weil ihr seid ja stark gestartet. Und dann gab es nach einer unglücklichen Niederlage gegen den Verein von der Müllverbrennungsanlage. So einen kleinen Knick mit drei Niederlagen. Der Lukas Kwasniok hat gesagt, das war auch so englische Woche und die wären alle so ausgelaugt gewesen und die wären so kaputt. Damit hat er das so ein bisschen begründet und der Rasen war so schlecht. Und das hat er ein bisschen länger ausgeführt und aber dennoch, wie erklärst du dir denn diese drei oder diese vier Niederlagen in Folge? Die waren ja überhaupt nicht absehbar für euch.
Ich glaube, zum Saisonbeginn kann man sagen, dass wir von Anfang an halt hellwach waren, gut eingestellt waren. Haben wir schon in der Hinrunde auch gesprochen. Wir hatten ja, oder habt ihr bestimmt schon mitbekommen, dass wir in den USA waren. Da für den Zusammenhalt des Teams war das, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig. Da ist man also sehr gut reingekommen. Da hatte dann direkt eine stimmige Mannschaft zusammen und das konnte man halt dann richtig mit PS auf die Straße bringen. Da waren Spiele dabei mit 7-2 gegen Kiel, 4-2 gegen Hannover ziemlich am Anfang. Karlsruhe 5-0 weggefegt. Das war eigentlich alles ziemlich makellos, kann man sagen, bis quasi so zu dem DFB-Pokalspiel gegen Bremen im Oktober, wo wir ja das Kurioseste, was ich jemals erlebt habe, nämlich, dass ein Tor zurückgenommen wurde ohne VAR, sind wir ja dann, sag ich mal, ins Elfmeterschießen gekommen und haben das dann alles in allem nicht unverdient gewonnen, aber mit ein bisschen Glück, mit einem blauen Auge da durchgekommen. Dann hatte man direkt ein Spiel drei Tage später gegen Braunschweig, was nur unentschieden ausging. Und Braunschweig ist jetzt ja sicherlich nicht so die Mannschaft, da war man so, okay, kann passieren oder ist halt nicht schlimm, da unentschieden zu spielen, weil man war halt durch die englischen Wochen sehr ausgelaugt und dann ging es aber gleich weiter gegen den HSV, wo man ein richtig geiles Spiel gespielt hat und richtig gut gespielt hat, ganz blöd 3-2 verloren hat und bis dahin, also das war bis Anfang November, warst du quasi, hast du gesagt, eine der besten Saisons überhaupt, dann hast du dich 3-0 von Heidenheim abfertigen lassen, gegen Bielefeld eine ganz dumme rote Karte bekommen, weil unser Torwart Huth den Ball außerhalb des 16ers gleich zu Beginn des Spiels in die Hand genommen hat und das Spiel war dann schon gelaufen. Und dann hast du noch gegen Nürnberg echt ein Scheißspiel gemacht. Und schwuppdiwupps und das Ganze innerhalb von 7-8 Tagen. Und so bist du dann erstmal doch in die Winterpause geschickt worden mit einer Aufgabe oder mit einem Rückstand, um da wieder rauszukommen.
Okay.
Also ich würde sagen, eine Woche hat im Prinzip oder anderthalb Wochen haben da im Prinzip echt die Hinrunde so ein bisschen blöd ausklingen lassen. Alles in allem kann man aber trotzdem sagen, dass das eine richtig geile Hinrunde war, eine richtig gute Hinrunde war, die gezeigt hat, wie es laufen kann, im besten Fall.
Mhm. Ja. Ja. In der Winterpause wart ihr dann eher verhalten, was die Aktivitäten betrifft.
Findest du?
Ja, ich fand das relativ ruhig, aber ich hatte einen ganz, ganz spannenden Spieler mitgebracht. Bashir Humphreys von Chelsea 2, ne? Ist der? Oder aus der Jugend von Chelsea zumindest.
Eine Sache muss man da erwähnen, ja. Also,
Wohlgemut verloren, ne?
Richtig.
An Stuttgart, genau. Und hab den Benny Weber aus Chelsea geholt.
Genau.
Genau, das
erklärt ja auch, warum wir einen Spieler von Chelsea dann ausgeliehen haben, vielleicht so ein bisschen.
Genau. Hintergrund: Sportdirektor Fabian Wohlgemut hat den Verein zur Winterpause Richtung Stuttgart verlassen und wurde dann durch Benny Weber, der auch schon lange Zeit Scout für unter anderem Dortmund, glaube ich, und
PSG und Chelsea.
Alter
Tuchel jetzt, quasi, ne? Genau.
Genau.
Thomas Tuchel.
Genau, und der ist quasi hat die Fußstapfen und hat dann gleich den Bashir Humphreys mitgenommen. Aber lass uns mal kurz über ihn sprechen, weil der durfte direkt gegen Hannover und Düsseldorf von Beginn an ran und hat richtig gut gespielt, fand ich. Also ich finde den von der Präsenz im Spiel, was ich mir jetzt so angeschaut habe, natürlich schaut man sich mal so ein bisschen die Skillsets an oder die Skillvideos an. Ich fand den sehr, sehr abgeklärt für 19. Der ist 19, der Junge, ne?
Oder
21, ne?
Nee, ich glaube 19 ist er. Der ist 19, ja. Man muss dazu sagen, der hatte vor kurzem sein erstes FA Cup-Spiel gemacht für Chelsea, also kurz bevor er quasi gewechselt ist. Da haben sie, glaube ich, richtig einen reinbekommen, 3-0 oder 4-0 verloren. Aber nichtsdestotrotz ist das halt ja erstmal Erlebnis. Und durch die Kontakte zu Benjamin Weber und dem Ruf, den Paderborn eben mittlerweile hat, dass man hier halt gut, ich will jetzt nicht sagen Ausbildungsverein, aber du kannst hier gut den nächsten Schritt gehen. Und natürlich konnte Benjamin Weber das dann gut vermitteln, weil er sicherlich noch da Kontakte hin hat, ist er dann zu uns gekommen und der war gegen Karlsruhe schon im Stadion, das war ja das erste Spiel, und der stand nicht nur in den Spielen gegen Düsseldorf und Hannover auf dem Platz, sondern auch schon im DFB-Pokalspiel gegen Stuttgart, war also quasi so eine Woche, nachdem er bei uns war, direkt mal gegen den Bundesligisten 90 Minuten lang auf der Position zu spielen, in der Dreierkette hinten, ist schon eine Ansage. Und da muss man noch dazu sagen, das Spiel gegen Stuttgart war ja geprägt dadurch, dass Fabian Wohlgemut uns wohl ganz gut kannte und man sich dann was einfallen lassen wollte, nämlich, dass dieses Spiel quasi gezwungenermaßen nach einem kuriosen 1-0 für uns durch das längste Eigentor der Bundesliga- und DFB-Pokalgeschichte so gelaufen ist, dass wir permanent hinten drin standen und eigentlich nur 90 Minuten defensiv verteidigt haben und Stuttgart Kreislaufen gemacht hat, konnte man schon in diesem Spiel sehr gut sehen, dass der Humphreys richtig, richtig abgezockt war. Wenn du dir überlegst, der ist eine Woche da, spricht die Sprache nicht, spielt sofort in der Startelf gegen Stuttgart und macht 90 Minuten eigentlich praktisch keine nennenswerten Fehler oder, ich würde mal behaupten, deutlich weniger Fehler vielleicht noch als andere, die auf dem Feld standen. Da habe ich schon gedacht, scheiße, dass wir rausgeflogen sind, aber der Typ ist schon eine richtige andere Hausnummer. Und wenn du dir anguckst, wie er auch so, also das kriegst du mit, wie er im Training agiert und wie er auf sein Umfeld wirkt, sehr positiv, sehr motiviert und auch so mit einer Führungs-, nicht der absoluten Führungsrolle, aber mit so einer Ausstrahlung, die glaube ich, schon nochmal einen anderen Touch oder Flair in die Mannschaft bringt. Wenn so jemand kommt, ist ja auch irgendwo ein Signal. Das ist schon, ich würde sagen, ja, es ist vielleicht in Summe wenig passiert in der Transferperiode, aber das war schon richtig dieser Coup und man hat sich da jetzt auch nicht irgendwie finanziell überhoben. Der bleibt jetzt bis zur Sommerpause, dann geht er wieder und wenn wir aufsteigen, können wir ihn halten. Also dann kann man ihn quasi verlängern, noch die Leihe. Mhm. Und dass der bei uns nicht bleiben wird, auf lange Sicht, ist auch vollkommen klar, ne?
Ja. Der hat ja aus dem Stand Hünemeyer, also den ewigen Hünemeyer, irgendwie quasi in der Innenverteidigung ersetzt. Ich meine, von der Geschwindigkeit her ist ja klar, ne?
Hünemeyer hat immer wieder, also was heißt ihn ersetzt, Also Hünemeyer hat immer, ist immer da, wenn man ihn braucht, sagen wir es mal so. Also der ist, wir hatten eigentlich mit Jesper van der Werf einen Innenverteidiger, der am Anfang der Saison gesetzt war, der jetzt gar nicht mehr auftritt und auch ganz oft nicht im Kader ist. Also wen er da jetzt genau ersetzt hat, kann man gar nicht sagen, weil wir mit Tobi Müller auch jemanden haben, der Anfang der Hinrunde kaum sichtbar war oder wenig Einsatzzeiten bekommen hat, der jetzt quasi fast Stamm spielt. Das rotiert schon echt durch. Wir haben da einen richtig breiten Kader, auch in der Defensive. Da kannst du jetzt gar nicht sagen, wer da wen so richtig verdrängt hat.
Okay. Dann lass uns mal ein bisschen jetzt noch über von der Defensive kurz mal ein bisschen zu eurer Spielweise kommen. Der Lukas Kwasniok hat ja schon bei euch 2,5 Stunden aus dem Nähkästchen geplaudert, hat auch erklärt, warum er, welchen Fußball er für Paderborn sieht und was ihn, was den Fußball von Paderborn auszeichnet. Und er hat vor allem erklärt, warum er gerne auf Flanken verzichtet. Fand ich auch sehr, sehr spannend. Unser Trainer hat damals, unser ehemaliger Trainer Timo Schulz hat damals gesagt, wir sind eine taktisch sehr flexible Mannschaft, haben eine starke Achse im Team mit Schallenberg auf der 6, Justwan, einem der herausragendsten Spieler der Liga, Hut als Torwart und sich sehr gut verstärkt mit Obermeier und Conte. Was zeichnet euren Spielstil aus?
Ja, also letztendlich würde ich, also Spielstil ist, jetzt, du hast so viele Aspekte vorher genannt, wo ich noch was zu sagen wollte. Jetzt mit der Frage muss ich so ein bisschen gucken, wie ich anfange, ohne zu ausschweifend zu werden. Also unter Baumgart hatten wir so den Ruf weg, extrem konterstark zu sein, schnelles Umschaltspiel zu haben. Das haben wir sicherlich auch noch in Ansätzen. Oder was heißt in Ansätzen? Das können wir auch. Die meisten Gegner haben sich aber in der Hinsicht, glaube ich, ganz gut auf uns eingestellt, sodass wir mittlerweile das Thema haben, dass wir fast in jedem Spiel so 60% Ballbesitz haben. Kannst also nicht nur über das Umschaltspiel kommen und hast natürlich dann mit Justwan und Muslia, die würde ich da auf jeden Fall ein bisschen tagesformabhängig beide nennen, zwei sehr kreative Spieler, die extrem viel machen können, mit dem Ball anfangen können, die können in die Zweikämpfe gehen, die können dribbeln, die können selbst abschließen, die können geniale Pässe spielen.
Da seid ihr auch Platz 2 bei den Through-Passes und damit, also Schnittstellenpässe und dort die beste Quote. Ne?
Als die beide dann nicht in der Startelf standen letzte Woche, hast du schon ein bisschen gemerkt, was, also dem Sky-Kommentator ist es nicht aufgefallen, aber dem Fan merkt schon, wenn da die beiden Leute fehlen. Aber du hast auch andere Leute, die dann aus einem Leipatz zum Beispiel, unser bester Torschütze, der oft richtig steht. Du hast einen Platte, der am Anfang der Saison irgendwie 5-6 Buden gemacht hat und jetzt verletzungsbedingt halt kaum da ist. Ein Pieringer, den wir von Schalke ausgeliehen haben, der die Bälle mit irgendwie gefühlt 200 km/h aus jedem Winkel reinknallen kann. Und ein Conte, der auf einem langen Ball, ich habe es beim letzten Mal das Conteisieren genannt, das hat er auch gegen euch gemacht. Du spielst einfach einen langen Ball nach vorne und der Typ ist schneller als der zweitschnellste Spieler, glaube ich, der zweiten Liga oder der ganzen.
Der schnellste.
Der Schnellste der Zweiten und Zweite, in den ersten beiden Ligen, glaube ich, sogar der Zweitschnellste. Ja. Also der überholt wirklich jeden noch auf kürzestem, also auf 30 Metern nimmt er jedem alles ab. Und führt halt dazu, dass er ganz oft rote Karten zieht oder halt Elfmeter und halt dann mal eine Bude macht wie gegen euch. Oder zwei sogar, aber nur eine zählt. Das heißt also, du bist da nicht so berechenbar. Ne? Früher war das Thema Umschaltspiel, wenn du dich dann gegen uns reingestellt hast, hattest du unter Baumgartszeiten eigentlich eine ganz gute Chance, aus dem Spiel irgendwie rauszukommen als Gegner oder selber deine Tore zu machen. Und dann waren wir oft ideenlos. Jetzt haben wir die Möglichkeit, Zweikämpfe zu suchen, über die Flügel zu spielen, einen Platte zu suchen, der ablegt auf Conte, direkt lange Bälle auf Conte. Du bist eigentlich sehr schwer ausrechenbar, wenn dann alle da sind, wenn dann alle fit sind.
Okay. Was aber halt auch auffällt, ihr spielt ähnlich wie wir sehr, sehr viele Pässe. Ne? Das zeigt ja auch, du hast ja das eben schon erwähnt, Ballbesitzstatistik. Aber zudem sprintet ihr neben Heidenheim, seid ihr, glaube ich, eine der sprintstärksten Mannschaften der Liga. Das ist sehr auffällig gewesen. Und was noch auffällig, dass ihr habt die wenigsten Fouls und führt laut Bundesliga.de sehr, sehr wenige Zweikämpfe eigentlich. Sicherlich auch ein Grund mit dem hohen Ballbesitz, dass ihr gar nicht in die Zweikämpfe kommen müsst durch gutes, präzises Spiel. gehe ich mal von aus, oder?
Ja, wir haben auch, also viele, es gibt auch Spielphasen, wo wir den Ball sehr oft hinten rumlaufen lassen und dann auf die Lücke warten. Auch so ein bisschen Unterschied zu früher, wo wir gegen Baumgart eigentlich immer wirklich Tempo,
den Weg nach vorne, ne?
Tempo und Hektik reingebracht haben und jetzt das Ganze wesentlich ruhiger machen. Du hast halt, habe ich eben noch vergessen aufzuzählen, wenn ein Hünemeier mal auf dem Feld steht, aber auch ein Heuer kann das gut oder ein Rohr oder ein Tobi Müller habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen, aber die können auch geniale Pässe spielen hinten, vom Spielaufbau nach vorne auf Conte, einen langen Ball oder auf Leipertz. Also auch die Innenverteidiger sind da offensiv. Also wir warten oft sehr lange auf den richtigen Moment. Das führt in manchen Spielen dann dazu, dass wir einen Ticken zu oft den Ball nochmal, also dass wir dann gerade in den letzten drei Spielen der Hinrunde den Abschluss gar nicht richtig gesucht haben. Du hast das Gefühl, wir schlafen ein vor Ballbesitz. Ja, das ist dann manchmal der Nachteil bei der ganzen Sache. Aber
dennoch habt ihr ja die meisten Torschüsse, die meisten Tore, den besten Knipser. Also jetzt nach dem Kleindienst-Gala da am Wochenende nicht mehr. Aber beste Offensive der Liga mit mega großen Abstand nach XG-Werten und auch erzielten Toren.
Hilft also uns alles auch nichts am Freitag, wenn diese Leute alle nicht da sind, sondern alle.
Ja, da kommen wir gleich zu. Lassen wir noch ein bisschen diesen Hoffnungsschimmer für Freitag, den hole ich mir gleich.
Ja, gut.
Was hindert euch jetzt, außer das, was wir gleich besprechen werden, daran eigentlich den Topspot in der Liga einzunehmen? Ist das, ich habe das auch Tim gefragt, unseren Taktik-Guru, der sagte einfach nur Matchglück. Also eigentlich hindert euch gar nichts, oben zu stehen. Der Kwasniok hat gesagt, das Ziel ist eigentlich nicht aufzusteigen, sondern im Schnitt zwei Punkte zu holen.
Ja, weil das bei 64, glaube ich, so um den Dreh, ne? 64, genau. 65, genau.
Weil das wäre zwar eng dieses Jahr dann oben, aber damit wären sie zufrieden. Das hätten sie in der Winterpause beschlossen.
Finde ich eine sehr kluge Aussage, fand ich auch super spannend, als er das erzählt hat, weil letztendlich wird er jede Woche gefragt von den Journalisten, na, wollen sie denn aufsteigen? Und ist denn der Aufstieg jetzt das Ziel? Wenn du sagst, wir wollen 2,1 oder 2 Punkte im Schnitt holen, dann versachlichst du das unglaublich, ne? Also du nimmst so komplett dieses Thema raus, ach Mensch, jetzt haben wir 2 Spiele verloren und da geht es wohl nicht mehr um Aufstieg, sondern du sagst ja, 2,1 Punkte im Schnitt oder 2,0 Punkte im Schnitt ist noch möglich und dann kannst du dich da wirklich voll drauf fokussieren. Also ich finde das durchaus sinnvoll. Ich würde dem fehlenden Matchglück, ja, im Endeffekt würde ich ja auch schon ein bisschen zustimmen. Ich meine, so eine rote Karte gegen Bielefeld oder so ein Spiel gegen Heidenheim oder den HSV, wo du halt vor allem gegen den HSV, da waren viele Spiele dabei, wo halt noch 2 Punkte mehr oder ein Punkt mehr möglich gewesen wäre. Auf der anderen Seite kann man jetzt aber auch nicht sagen, dass wir irgendwie wenig gepunktet haben. Also da waren jetzt auch nicht so viele Ausrutscher dabei. Liegt vielleicht auch daran, dass gerade Darmstadt zum Beispiel ja einfach extrem durchmarschiert. Also ich glaube, eine Niederlage haben die, 6-7 Unentschieden. Da musst du halt wirklich schon fast alles gewinnen, um auf der Augenhöhe zu sein. Ähnlich stark noch der HSV.
Okay.
Da wird es halt schwierig. Da darfst du dir echt nicht viel erlauben, bist du schnell weg diese Saison aus der Spitzengruppe. Sind wir nicht, aber wir sind jetzt ja auch nicht in direkter Schlagdistanz, ne?
Ja, das stimmt. Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Millantor VDS-NDS-Team bei ihrem Podcast. Ich bereite mich gerade auf einen Halbmarathon und die Triathlon-Saison vor und trinke aus dem Grund keinen Alkohol. Da bietet es sich an, dass ich euch das alkoholfreie Kehrwieder über Normal Null vorstelle. Ihr denkt, alkoholfrei und geschmacksintensiv passen nicht zusammen? Falsch gedacht. Der Beweis ist das über Normal Null, das erste deutsche India Pale Ale alkoholfrei. Prost! Mehr zur Kehrwieder Kreativbrauerei und auch den Shop, wo ihr das über Normal Null bestellen könnt, findet ihr unter kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt daran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Gut, ich muss hier kurz eine kleine Pause machen, weil ich nochmal drüber nachdenken wollte, dass wir jetzt zum Spieltag kommen. wir werden ja sicherlich ein ausverkauftes Haus in Paderborn erleben. Es ist Freitagabend, ist kaltes Wetter. Wird es sein? Das ist, oder vorausgesagt, ich werde vor Ort sein und dann auch in einem pickepackevollen Auswärtsblock den magischen FCSP supporten. Du hattest ja schon erzählt, du bist auch im Stadion.
Ja.
Sag mal, bevor wir zum System und Aufstellung kommen, bei euch sind Stand, also bei uns sind Stand heute Christopher Avevor, David Nemeth, Etienne Amenido sowie Igor Matanovic nicht im Kader oder werden für das Spiel nicht zur Verfügung stehen. Hafez Arimus auf dem Weg der Besserung war aber im letzten Spiel noch nicht im Kader. Vielleicht schafft er es ja bis Freitag. Das ist, wenn wir dann bei der PK am Freitag oder am Donnerstag, glaube ich, erfahren. Ich weiß, dass bei euch, jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken, Pieringer, Leipertz, Obermeier und Schallenberg sind sicher weg. Die sind sicher nicht dabei.
Na gut, Schallenberg wegen der fünften gelben Karte, genau. Und,
genau, und Leipertz und Pieringer, weil sie sich irgendwas gebrochen haben.
Genau, Pieringer.
Obermeier,
genau, ja, ja.
Gezerrung, ne? Es ist ganz schön heftig. Also das ist ja wie wenn bei uns Smith, Paccarada, Irvine und Afolian nicht dabei wären. Gibt es da noch weitere angeschlagene Spieler aus dem letzten Spiel in Kiel oder davor?
Du hattest davor halt noch Justvan und Muslia, die angeschlagen waren, Erkältung und das andere weiß ich jetzt nicht mehr, die dann aber ja noch gespielt haben gegen Kiel.
Aber ja, genau.
Die sind dann halt am Ende reingekommen, waren da aber auch merklich nicht so sonderlich fit, aber man darf jetzt dann hoffen, dass die dann am Freitag wieder fit sind, das wäre extrem wichtig. Mhm. Und du hast natürlich das, wir spielen seit dieser Saison mit einer Doppel-Sechs, seit der Rückrunde mit einer Doppel-Sechs.
Ja.
Du hattest vorhin gesagt, wir haben in der Winterpause nicht viel getan. Humphreys haben wir schon besprochen. Wir haben aber auch mit Kai Kleefisch und mit, Sebastian Klaas, also Klaas offensives Mittelfeld eher so, Kai Kleefisch dann doch auch auf der Sechs. Zwei Spieler, die die ganze Hinrunde verletzt waren und wo man gesagt hat, wir holen dafür keinen Ersatz, sondern wir warten, bis die wieder fit sind und setzen die dann ein. Und gerade Kai Kleefisch hat in den Spielen, die er jetzt gespielt hat, einen extrem guten Eindruck gemacht. Also du hast richtig gemerkt, warum man auf den gewartet hat. Und der war zuletzt auch auch verletzt, hatte so, einen Innenbandanriss oder sowas. Darf man auch hoffen, das ändert sich quasi gefühlt stündlich, wer alles verletzt ist, aber das wäre schon wichtig, dass der auf dem Feld steht, weil mit Ron Schallenberg, unseren Kapitän und normalen Stammsechser, der schon mal mindestens fehlt. Das heißt, für eine Doppel-Sechs brauchst du dann entweder noch Marco Schuster, der einen unglücklichen Elfmeter verursacht hat letzte Mal, oder Maximilian Rohr, der im Sturm gespielt hat oder in der Offensive gespielt hat, der aber eigentlich vielleicht auch in die Rolle gehen könnte. Also da muss schon ein bisschen Kreativität herhalten. Um zu schauen, wer da überhaupt auflaufen kann. Ich mache mir um die Defensive aber ehrlich gesagt weniger Gedanken. Da sind eigentlich alle soweit fit. Und gerade, wie gesagt, Humphreys, Heuer, dann hätte man Müller oder Hünemeyer im Zweifel auch noch. Also da kannst du eigentlich ziemlich aus dem Vollen schöpfen. Offensiv ist aber genau das. Bester Stürmer, Leipertz, Pieringer, der müsste der Zweitbeste sein, die beiden nicht da. Dann hast du natürlich noch einen Conte, der gegen euch ja schon mal gut ausgesehen hat, aber halt, ich sag mal, im Skillset vor allem eben, also wenn du nur ihn auf dem Platz hast, bist du halt relativ berechenbar, was du machst. Nämlich versuchen, lange Bälle zu spielen oder ihn halt irgendwie in eine Position zu bringen, wo er die Geschwindigkeit ausspielen kann. Ja. Deswegen hoffe ich, dass mindestens Felix Platte vielleicht endlich mal wieder fit ist und spielen kann. Es ist übrigens bezeichnend, dass im letzten Spiel ein Innenverteidiger, nämlich Maximilian Rohr, hinter der Spitze gespielt hat. Anstatt wir haben nämlich noch einen Spieler, nämlich Dennis Rebeni, der auch schon sehr lange in Paderborn ist und ein sehr verdienter Spieler ist, der stattdessen auf der Bank saß. Also das zeigt so ein bisschen, dass man da
die Stellung von Srebeni auch, ne?
Ja, und dass man dann jetzt echt gespannt sein darf, wer da offensiv auf dem Platz steht. Aus dem vollen Schöpfen können wir garantiert nicht.
Okay.
Ja.
Wir spielen dann nach dem Trainerwechsel zu Fabian Hürzner in der Zwischenzeit mit einer Doppel-Sechs und drei Offensivspielern. Entweder, also je nachdem, was jetzt eine offensive oder defensive Positionierung ist, spielen wir in einem 5-2-3 oder einem 3-4-2-1. Wie werdet ihr aufstellen? Meinst du, der Quasinok wird versuchen, sich da jetzt seinen Spielstil beizubehalten, sein System? Oder, weil er ja gesagt hat, er handelt eher pragmatisch als dogmatisch, wird er jetzt schauen, dass er mit der Mannschaft, die ihm, oder mit den Spielern, die ihm zur Verfügung stehen, eine andere ein anderes System spielt, weil das, er hatte ja, als ich kann mich noch erinnern, als wir beim Hinspiel, ging es ja die ersten 20 Minuten gegen uns mächtig in die Hose, was ihr da gespielt habt. Das kann ich mich noch daran erinnern, dass das, da hatten wir sehr, da waren wir sehr dominant und da hattet ihr überhaupt gar keinen Zugriff.
Da haben wir aber auch noch nicht mit einer Doppel-6 gespielt, glaube ich zumindest. Kann sein,
dass das nicht, so eine Art W war das, hatte Tim das damals beschrieben, irgendwie, dass sich so ziehharmonikaförmig so bewegt hat. Es hat aber überhaupt keinen Zugriff auf die Position gekriegt, aber da hatten wir auch noch ein anderes System.
Ja, da haben wir wesentlich, also ich meine, da im Hinspiel Piringer, Platte, Leipatz, das waren schon mal drei Offensivgranaten auf dem Feld und dann halt nur eigentlich Schallenberg auf der 6, genau. Also das heißt, ich persönlich tippe, dass wir mit einer Doppel-6 spielen werden, aber ich liege eigentlich immer daneben mit meinen Tipps, von daher sollte man da nicht viel drauf geben. Ich tippe, dass Schuster spielt, wenn Klefisch fit ist, Klefisch, wenn Klefisch nicht fit ist, vielleicht Rohr, auch auf der 6. Ansonsten tja, wird man wahrscheinlich dann vorne mit Conte spielen. Viele Optionen hat man ja da nicht. Muss Lia Justwan, wenn sie fit sind, wäre gut. Auf der anderen Seite könnte man auch vielleicht noch, also ich bin noch überlegen, wer links spielen könnte, entweder Jonas Karls, er hat aber nicht viel Spielzeit gehabt, oder man nimmt doch vielleicht Felix Platte rein und spielt dann ein bisschen offensiver. Da bin ich mir noch nicht sicher. In jedem Fall schätze ich schon, dass wir mit der Doppelsechser spielen werden.
Okay.
Also schätze ich, gehe ich von aus. Ich glaube nicht, dass man da jetzt gegen euch das Risiko, gerade mit eurem guten Lauf, das Risiko geht, da nur mit einem Sechser zu spielen. Aber wie gesagt, ich liege da meistens falsch, deswegen bin ich auch auf die Einschätzung von eurem Taktikguru gespannt, was der tippt, wie wir da spielen werden.
Ja, ich auch. Dann lasse ich dich jetzt aber nicht gehen, weil in Anbetracht der Zeit, wir sind jetzt schon bei 40 Minuten. Ich würde mal sagen, wie sieht denn dein Tipp für Freitagabend aus?
Ich habe ehrlicherweise, ich glaube, getippt, dass wir 2-0 verlieren. Marco hatte, glaube ich, getippt, dass wir 3-0 verlieren sogar. Die anderen waren dann ein bisschen optimistischer, 2-1 und 4-0 im Podcast. Also gut, das 4-0.
Die 4-0 ist ja Standard bei
Andreas. Dings, ne? Ja, Andreas tippt immer 4-0 und wir haben, glaube ich, seitdem einmal oder noch nie 4-0 gespielt, die letzten 5 Jahre. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit auch gering, dass das am Freitag der Fall sein wird. Aber tatsächlich habe ich selten so pessimistische Stimmung erlebt. Und das gar nicht mal so im Sinne von, ach, was spielt die Mannschaft für eine Scheiße zusammen, sondern dass man einfach betrübt ist, dass man da jetzt so viele wichtige Spieler nicht auf dem Platz hat. Ne? Also dass man da schon eine echt geringe Erwartungshaltung hat. Bis auf der Sky-Kommentator wird wahrscheinlich trotzdem, so wie im letzten Spiel auch, erzählen, dass man ja die beste Offensive hat und der wird auch Maximilian Rohr für einen Stürmer halten, der halt die Saison noch nicht getroffen hat, weil er nicht weiß, dass der eigentlich Innenverteidiger ist und beim letzten Mal halt eben nicht in der Spitze, aber hinter der Spitze stand und sogar noch ein Tor gemacht hat. Also
ja, dann kann er gar nicht so schlecht sein, ne? Für den Sky-Kommentator zumindest.
Ja, genau.
Dann ich tippe auf ein ganz blödes 2-2 wieder. Also ich glaube, dass es ein Unentschieden ausgeht. Also ich immer wenn ich in Paderborn bin, gewinnen wir nicht. Also daher will ich zum diesem Mal zumindest nicht verlieren.
Ja, du hattest am Anfang so interessante Statistiken genannt. Ich hatte tatsächlich mir auch noch was rausgesucht im Vorfeld. Und zwar, jetzt muss ich gerade gucken, wo habe ich es mir denn hier aufgeschrieben? Eine Sekunde genau. Paderborn ist seit 5 Spielen ohne Niederlagen gegen St. Pauli. 3 Siege, 2 Remis. Und gegen kein anderes Team in der zweiten Liga haben wir so viele Tore wie gegen St. Pauli geschossen. 34 in 19 Spielen. Genau. Also insofern ist dein Tipp mit 2 Toren auf unserer Seite ziemlich genau der Schnitt. Genau.
Ja, das danke für den Dämpfer jetzt am Ende nochmal.
Ja, aber es hilft ja nichts, wenn die Leute, die Tore schießen, nicht auf dem Platz stehen, dann wird es auch schwer. Ne?
Ja, das stimmt allerdings. Sebastian, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Wir hören uns ja nach dem Spiel Ausgabe wieder. euch allen, liebe HörerInnen, viel Spaß am Freitag, wo ihr das, wo auch immer ihr das Spiel verfolgt. Wenn ihr ins Stadion geht, passt bitte auf euch auf, wie immer. Vielleicht sehen wir uns ja vor Ort in Paderborn in der Kurve und bitte bleibt alle gesund und munter und tschüss.
Ciao, danke für die Einladung.